Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
Tag 8 der French Open ist zu Ende. Philipp und ich, wenn wir Bilanz ziehen beim letzten Daily eines Grand Slams, fragen wir uns immer, hat es das eine Übermatch gegeben? Wenn es das gegeben hat, ist es toll, dann gibt es auch eine gute Bewertung. Wenn es das nicht gegeben hat, könnte es sein, dass so ein Turnier mal 14 Tage vor sich hin plätschert. Heute haben wir solch ein Spiel gehabt. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Tour Le Jour, unserem Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben dieses eine Match, was das Turnier wahrscheinlich definieren wird, oder? Nadal gegen Londero war ein Knaller.
Genau wie Federer gegen Leonardo Meyer. Also werden sicherlich noch in Wochen von diesen beiden Matches sprechen.
Wir sprechen natürlich nicht über Londero gegen Nadal oder über Meyer gegen Federer. Wir sprechen über ein Monstrum von einem Tennismatch heute. Das nämlich zwischen Stan Wawrinka und Stefanos Tsitsipas. Und das war, wir haben vorher schon sehr viel drüber gesprochen, weil wir gesagt haben, das ist ein Match, das kreisen wir uns rot ein. Da haben wir Bock drauf auf das Match. Und es hat alles geliefert, was wir uns erwünscht haben und noch eine ganze Menge mehr. Stan Wawrinka, der in den letzten Wochen eine gute Sandplatzform gezeigt hat, der zurückgekommen war, der 2015 ja schon dieses Turnier gewonnen hat damals, als er so einen unglaublichen Lauf durch das Turnier hatte, aber im Moment als 10., 12. Favorit vielleicht gehandelt wird. Und Stefanos Tsitsipas, der das Halbfinale bei den Australian Open erreicht hatte, der einer der absoluten kommenden Stars ist und der hier so viel Variabilität in den ersten drei Runden gezeigt hat und auch in diesem Match so gezeigt hat. Und am Ende ist es ein Slice-Passierball mit der Rückhand von Stan Wawrinka, der dieses Spiel entscheidet und er gewinnt mit 8-6 im fünften Satz. Nach über 5 Stunden, nach einem Abnutzungskampf, wir sprechen aber vom Schwergewichtsboxen bei solchen Matches, es war fast 5 Sätze lang komplett ohne Deckung der beiden. Und das war ein Match, was alle begeistert hat, was absolut, ich sag's jetzt nochmal, ein Monstrum von einem Match war und am Ende einen Sieger hatte, wo ich gedacht habe, ja, Tsitsipas hätte es genauso verdient gehabt. Es ist am Ende eine 50-50 Geschichte gewesen.
Ist es auch. Es war ja von den Punkten her sehr eng. Wawrinka hat, glaube ich, im fünften Satz 1 Punkt mehr gewonnen. So hat sich das auch angefühlt, obwohl Tsitsipas mehr Chancen hatte, mehr Return-Punkte gewonnen hat. Return-Punkte sind häufig, wenn sich Statistiker und Statistikerinnen an sowas ransetzen, das entscheidende Kriterium, um zu gucken, wer war eigentlich besser in dem Satz. Häufig ist es dann der oder diejenige, der mehr Return-Punkte gewonnen hat. Und hier war es Tsitsipas, der sich ganz, ganz viele Chancen gespielt hat. Und Wawrinka, der sie abgewehrt hat. Und Wawrinka, der das dann doch vielleicht am Ende zu der Art von Match machen konnte, wie er es gerne hat. Und er hat daraus wirklich einen physischen Kampf gemacht. Er war wirklich derjenige, der Tsitsipas geschubst hatte, der ihn seine Bulligkeit hat spüren lassen. Und Tsitsipas war sehr mutig in seiner Herangehensweise und hat gezeigt, warum er wahrscheinlich noch ein Stück weiter nach oben in der Weltrangliste kommen wird. Aber am Ende war er dann eben doch nicht ganz so effizient in der Chancenausnutzung und der Chancenverwertung, wie wir es auch schon gesehen haben.
Er hat unglaublich viele Breakbälle vergeben, tatsächlich zwischendurch vergeben. Er hat am Ende 27 Breakbälle gehabt, 5 davon hat er verwertet zu 5 Breaks. Bei Stan Wawrinka war es etwas besser, 14 Breakbälle hatte er, davon hat er auch 5 verwertet. Diese Breakbälle, die Stefanos Tsitsipas zwischendurch vergeben hat, die Stan Wawrinka aber auch auf nachahmliche Weise zwischendurch dann gerettet hat, das, glaube ich, ist am Ende die Statistik, die das Ganze so ein bisschen trennt, weil alles andere ist quasi komplett gleich. Stefanos Tsitsipas hat 1 Punkt mehr gemacht insgesamt in diesem Match, aber Unforced Errors, 48 von Stefanos Tsitsipas, nach 5 Stunden, 9 Minuten eine lächerlich kleine Zahl. Stan Wawrinka 55 Unforced Errors. Winner 61-62, dann für Stan Wawrinka. erster Aufschlag war fast gleich, die Punkte nach dem ersten Aufschlag waren fast gleich. Es waren am Ende vielleicht diese zwei, drei ausgelassenen Chancen von Stefanos Tsitsipas, die ihn das Spiel haben verlieren lassen.
Vor allem diejenigen, die die Statistik nutzen, die sagen ja immer mit den genutzten Breakbällen, hey, eigentlich müsste man drauf gucken, in wie vielen Spielen sind die denn gekommen. Weil wenn jetzt alle 27 Breakchancen in einem Spiel kommen, dann ist was anderes, als wenn sie verteilt auf 10 oder 12 oder 14 Spiele kommen. Und das war ja hier bei Tsitsipas der Fall. Der hat sich unglaublich viele Möglichkeiten erspielt. Angefangen im ersten Satz, den zweiten hat er dann ja gewonnen, da lag er schon fast mit zwei Breaks vorne. Im dritten hat er so einen kleinen Hänger gehabt, im vierten war er dann klar besser und im fünften eben 8 Breakbälle erspielt und ich glaube, in den Spielen, wo er keine hatte, da war er zumindest auf zu 30 oder auf 1 Stand dran. Und das war, was dieses Match ausgezeichnet hat. Eigentlich von den ersten Spielen an war es bei Wawrinkas Aufschlag häufig sehr eng und bei Tsitsipas ist es halt mehr auf und ab gegangen. Er hat mal lockere Aufschlagspiele gehabt, dann hat er welche gehabt, wo er unkonzentriert ein paar Punkte weggegeben hat. Er war derjenige, der die Entscheidungen auch häufig vorne am Netz gesucht hat, in den ersten beiden Sätzen auch ziemlich erfolgreich gefunden hat. Zum Ende war er dann ein bisschen wackeliger, hatte auch im fünften Satz ein paar Punkte, die er dann am Netz hergegeben hat. Ich denke, das war so eine Mischung aus, hey, bisschen müder geworden, vielleicht der Ball oder der Angriffsball, um ja den Netzangriff zu starten, nicht mehr ganz so stark gewesen. Und Wawrinka hat sich dann auch sehr darauf eingestellt, hat ein paar tolle Passierschläge drin gehabt, inklusive des Matchballs. Und da hat der Matchball dann natürlich auch gut gepasst, weil das war so ein bisschen am Ende der Unterschied, dass er Tsitsipas, der immer und immer und immer angerannt ist, am Ende dann doch einige Male passiert hat. Und er war wie so häufig in seiner Karriere unglaublich nervenstark. Und Tsitsipas war nervenstark, aber dann eben doch nicht 100%, sondern nur noch 98% nervenstark.
Wir können ihm ja gar keinen Vorwurf machen. Das ist ja das Lustige an so einem Match dann auch, dass du am Ende sagen kannst, okay, Gratulation an beide für solch ein großartiges Match. Stefanos, du musst dir nichts vorwerfen, das waren die ein oder zwei kleinen Sachen, aber die können passieren innerhalb von 5 Stunden Tennismatch. Und Stan Wawrinka hat mal wieder gezeigt, was für ein unglaublicher Wettkämpfer er auch ist. Er ist schon so ein bisschen älter. Er hat nicht in den letzten Monaten die Erfolge gehabt, weil er auch häufig verletzt war. Aber er ist inzwischen wieder in einer Form, wo ich... Und das habe ich vor 2 Tagen schon gesagt, wo ich nur sagen kann, dass er wohl das Turnier nicht gewinnen wird, weil diese Auslosung halt absolut brutal und schrecklich ist, muss man sagen.
Ja, nochmal kurz zu Tsitsipas, denn wenn wir jetzt gleich über den nächsten Gegner von Wawrinka sprechen, Tsitsipas hat den ja schon geschlagen, Roger Federer, dieses Jahr bei den Australian Open. Und er hat schon 2 absolute Knaller-Slam-Matches in diesem Jahr gespielt. Und die Argumentation, warum er mal die Nummer 1 werden wird, ist, dass er schon relativ weit entwickelt ist, schon relativ viele Möglichkeiten hat, sich aber wohl noch wird steigern können, indem er einfach das, was schon da ist, noch weiter wird polieren können. Und trotz dessen, dass er wohl noch eine Leistungssteigerung von 5-10% in sich hat, spielt er eben jetzt schon solche Matches gegen die ganz, ganz Großen. Und das ist ja so ein bisschen, was vermisst wurde von einem richtig jungen Spieler über die letzten Jahre. Wir haben eine gewisse Konstanz außerhalb der Slams gesehen, zum Beispiel nicht eine gewisse, wir haben eine gute Konstanz, sehr gute Konstanz von jemand wie Zverev außerhalb der Slams gesehen. Aber was Tsitsipas jetzt hier bei diesen beiden Slams im ersten Jahreshälfte geleistet hat, das war schon enorm. Und man traut ihm mittlerweile einfach zu, jeden der Spieler, vielleicht Ausnahme Djokovic, jeden dieser Spieler bei einem Grand Slam zu schlagen. Und das ist halt einfach ein Zeugnis dafür, wie gut er mittlerweile ist. Und ich denke, wir können ihn auch schon mit schönen Grüßen gehen, Wimbledon verabschieden. Ich gehe davon aus, dass er dort um den Titel wird mitspielen können. Nicht unbedingt als Favorit, aber als jemand, der mit einer guten Auslosung die Chance hat. Ja, und Wawrinka, da ist Wettkämpfer das richtige Wort. Er war nicht immer so in seiner Karriere. Er hat eine Zeit lang gebraucht, aber was er in den letzten Jahren geboten hat, das ist schon außergewöhnlich. Und das ist allerdings auch eine Art von Leistung, die er im nächsten Match wird brauchen können.
Es wird, und da muss ich jetzt nochmal eine popkulturelle Referenz reinbringen, es gibt ja so viele Leute, die einhändige Rückhand so mögen. Haben wir heute Obi-Wan Kenobi gegen Luke Skywalker gesehen?
Ich denke, es geht um
Star Wars. Du hast Star Wars nicht gesehen, oder?
Richtig.
Gut. Wir haben heute den Lehrer gegen seinen Schüler gesehen, was die einhändige Rückhand angeht, oder?
Ja, das ist ja immer so eine der großen Fragen, oder was sehr gerne gemacht wird. Wessen einhändige Rückhand ähnelt wem? Zum Beispiel häufig wird die von Thiem mit der von Wawrinka verglichen. Die von Tsitsipas halte ich auch eher an der von Wawrinka dran als jetzt Federer. Federer nutzt seine ja nicht unbedingt, um mit Drive durchzuziehen, sondern um damit halt seine Variabilität zum Ausdruck zu bringen. Und daher würde ich auch sagen, ist eher da dran, wobei ich ihm Möglichkeiten gebe, seine noch ein Stück weiter zu entwickeln.
Stefanos Tsitsipas gegen Stan Wawrinka war das Match des Tages, es war das Match des Turniers bislang, vielleicht ist es auch das Match des Jahres in diesem Jahr 2019, und das ist eine Geschichte, die wir jetzt schon sagen können, obwohl wir erst Anfang Juni haben. Stan Wawrinka hat das Problem, dass er übermorgen auf einen sehr, sehr ausgeruhten Roger Federer treffen wird. Roger Federer hat heute nämlich sein Match, und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, sehr klar gewonnen, und das nämlich in 3 Sätzen gegen Leonardo Meyer. Leonardo Meyer, hieß es vorher, sei eventuell leicht verletzt. Roger Federer hätte mit ihm wahrscheinlich auch in einem fitten Zustand nicht unbedingt die Probleme gehabt. 6:2, 6:3, 6:3 hieß es am Ende für Roger Federer. Am ersten wirklich heißen Tag, dann hier auch bei den French Open. Der Ball springt relativ hoch ab. Es sind fast Hardcourt-Bedingungen und Roger Federer macht die sich zu eigen. Also er versucht auch gar keine andere Taktik zu wählen als jetzt zum Beispiel auf Hardplätzen, sondern er zieht weiter sein Ding durch mit Surf and Volley, mit Chip and Charge, mit vielen Netzangriffen insgesamt. Und macht das sehr, sehr gut. Und er trifft jetzt, wie gesagt, auf Stan Wawrinka, der nicht ganz so ausgeruht sein wird übermorgen.
Nein, auf keinen Fall. Und um eine richtige Chance zu haben, hätte Leonardo Meyer wahrscheinlich besser servieren müssen. Da kam der erste Aufschlag nicht. Zudem hat er sich sehr... Er wirkte eben wirklich nicht vollkommen fit, wie er in der Art, wie er sich über den Platz bewegt hat. Aber ob es am Ende einen großen Unterschied gemacht hätte, vermutlich nicht. Federer wird sich bedankt haben, ist hier durch, hat es effizient zu Ende gebracht. Vor diesem Tag, wenn man mir gesagt hätte, Wawrinka trifft auf Federer im Viertelfinale, dann hätte ich gesagt, okay, Wawrinka für mich schon so 65% Favorit. Jetzt bin ich mir eben nicht mehr so sicher. Da ist halt einfach die Frage, wie kann sich Wawrinka davon erholen. Man wüsste, Nadal könnte es, Djokovic könnte es wahrscheinlich auch. Wawrinka dürfte es eigentlich in sich haben, sich von so einer Art von Match zu erholen. Aber die Frage ist dann trotzdem, wenn es eine richtig lange Sache wird, kann er dann dagegen halten. Auf der anderen Seite, Federer will gar kein langes Match. Der wird versuchen, hier wirklich super schnell aus den Toren zu zischen und dann das Match halt einfach sofort zu übernehmen und mit seiner Art von Tennis, die du gerade beschrieben hast, zu dominieren. Während Wawrinka im fitten Zustand sowieso nicht, aber wahrscheinlich auch jetzt nichts dagegen hätte, wenn es so richtig schöne, lange, zähe Ballwechsel werden, wo er Federer seine Kraft spüren lassen kann. Also ich würde Federer nach dem heutigen Tag schon als Favoriten sehen, aber primär, weil er einfach weniger arbeiten musste.
Es wird ein komisches Match, glaube ich. Roger Federer, wie gesagt, ist im Moment gut drauf. Er hat wenig Kraft gebraucht. Stan Wawrinka ist allerdings jetzt in diesem Modus, wo er schon mal Grand-Slam-Turniere gewonnen hat. Und wir wissen ja, dass er Grand-Slam-Turniere gewinnen kann. Mein Problem ist halt nun wirklich, mein Problem ist da wirklich jetzt, dass ich sage, Stan Wawrinka kann sich nicht in der Weise erholen, um dann am Ende Roger Federer einen großen Kampf anzubieten. Es gab eine schöne Frage in der Pressekonferenz, als ihm gesagt wurde, Stan Wawrinka, ja, Roger Federer ist ja älter als Sie. Und er dann gesagt hat, ja, er ist aber auch ein bisschen besser als ich. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich Wawrinka nach solch einem 5-Stunden-Monster so erholt, dass er Roger Federer einen guten Kampf wird anbieten können.
Da wird ihm Federer zumindest wohl helfen müssen, damit es ein richtig ausgeglichenes Match wird. Und wie gesagt, wenn Wawrinka das gewinnt, dann muss er daraus ein physisches Match machen. Dann muss er eben seinen Vorteil an bulliger Power zum Vorteil zu nutzen wissen. Und es ist halt die Frage, wie er das in diesem körperlichen Zustand machen will, vor allem wenn es halt ein bisschen längeres Match wird. Also man muss im Moment Federer als Favorit sehen. Aber wenn Wawrinka holt es, dann wäre es auch keine Überraschung, sollte er das gewinnen.
Roger Federer steht also auch im Viertelfinale und trifft dort auf Stan Wawrinka. Das andere Viertelfinale, da steht ein Teilnehmer fest, der andere spielt im Moment derzeit noch. Kei Nishikori und Benoit Paire stehen im dritten Satz. Dort steht es jetzt im Moment, wo wir aufnehmen. 5:2 für Nishikori im dritten Satz und der steht 30-15 für ihn, beziehungsweise 30 beide. Da können wir vielleicht am Ende der Sendung dann nochmal gerade den Zwischenstand bringen, weil zu Ende spielen werden sie es jetzt heute nicht mehr. Aber Rafael Nadal, auch der steht in der fünften Runde im Viertelfinale und er hat auch gegen Juan Ignacio Londero keine Probleme gehabt. 6-2, 6-3, 6-3 ist er durchspaziert gegen Juan Ignacio Londero, der bis hierhin ein wirklich gutes Turnier gespielt hat. Aber heute, das waren Laborbedingungen für Rafael Nadal. Das, genau das ist sein Wetter.
Sollen aber wohl erstmal die letzten Tage mit solchen Bedingungen sein. Im Moment ist die Wettervorschau in Richtung dieses Wochenende eher ein bisschen kühler. Sicherlich etwas, was wir während der Woche oder der kommenden Woche beobachten werden, einfach um zu schauen, hey, wie sind die Bedingungen für Nadal? Er mag es heiß, dann springt der Ball ab, dann ist es hier schnell. Man kann Londero nicht vorwerfen, dass er es heute nicht versucht hat. Er hat sein Glück quasi im Angriff gesucht. Er war derjenige, der immer wieder versucht hat, die Punkte abzukürzen und zu Ende zu bringen, und er hat zwischendrin gut aufgeschlagen, aber Nadal hat trotzdem halt mit ihm gemacht, was er mit jedem macht. Und da gibt es dann halt auch nicht so eine richtig tiefe Analyse, weil Nadal hier seit 12 Jahren, 13 Jahren, 14 Jahren dasselbe Programm abspult. Er ist einfach in der Lage, über diese Vorhand Gegner wegzudrücken. Wenn er den kurzen Ball bekommt, dann geht er auf den Angriff über. Und das hat er halt auch mit Londero gemacht, obwohl Londero hier wirklich einiges versucht hat. Und egal, auf wen Nadal jetzt in der kommenden Runde trifft, es werden unterschiedliche Art von Herausforderungen, aber er ist natürlich der ganz, ganz klare Favorit.
Aber das bei solch einem Wetter, 30 Grad, Sonne, trockener Platz, schlägt Nadal niemand.
Vielleicht Djokovic, aber wahrscheinlich auch der nicht. Der müsste dann schon einen absolut herausragenden Tag haben, aber darüber hinaus sehe ich auch keinen, der das schaffen könnte. Wenn es 21 Grad ist und bewölkt ist und vielleicht eine Nacht zuvor geregnet hat, dann gibt es 3-4 Kandidaten, die ihn in Bedrängnis bringen könnten, aber bei so einem Wetter, da wird es sehr eng für den Gegner.
Da wird es wirklich sehr, sehr eng. Und das Match zwischen Kei Nishikori und Benoit Paire ist jetzt gerade nach dem dritten Satz beendet worden, den Kei Nishikori mit 6-2 gewonnen hat. 6-2, 6-7, 6-2 aus der Sicht von Kei Nishikori. Sollte er das Viertelfinale erreichen gegen Rafael Nadal, man kann ihm schon zutrauen, einen Satz zu gewinnen, aber ihn zu besiegen, Nadal zu besiegen, das kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen.
Ja, vor allem Nishikori hat jetzt auch wieder, ich meine, er hatte schon das Ewig-Match gegen Jarry, dann ist er hier dran heute, dann wird er morgen spielen müssen, dann muss er wieder ran gegen Nadal. Hätte er heute den zweiten mit nach Hause genommen, wozu er durchaus Chancen hatte, dann wäre es vielleicht möglich gewesen, Nadal mehr einen Kampf zu bieten. So halte ich es für schwierig. War jetzt ein interessantes Match gegen Paire. Man hat aber einfach gesehen, er hat zu viel Konstanz in den Schlägen. Und Paire kann nicht seine Art von Spiel aufziehen gegen Nishikori. Nur Nishikori kann seine Art von Spiel nicht aufziehen gegen Nadal. Das ist sein Problem.
Das sind die Spiele von heute gewesen. Nishikori gegen Paire ist jetzt, wie gesagt, nach dem dritten Satz beendet. Und wir sprechen dann morgen dann nochmal drüber. Lass uns nochmal einmal gerade über zwei andere Sachen sprechen, die nicht mit dem Einzel zu tun haben. Gestern Dominic Thiem, während seiner Pressekonferenz, nachdem er gewonnen hatte, wurde er aus dem Presseraum, aus dem größten Presseraum geschickt, und Serena Williams wurde in ihre Pressekonferenz gebracht. Jannik Schneider vom Tennismagazin hat so ein bisschen hinterher recherchiert, wie das abgelaufen ist. Serena Williams hatte ihr Match gerade verloren gegen Sofia Kenin, wollte sofort die Pressekonferenz machen. Dominic Thiem war im großen Presseraum, im zweitgrößten Presseraum war Karin Khachanov noch mit TV-Interviews beschäftigt. Das sind die beiden einzigen Räume, die man dort bei den French Open solchen Spielern und Spielerinnen anbieten kann, weil das Medieninteresse halt dementsprechend groß ist, dass alle Journalisten reinpassen. Und dann hat es wohl die Szene gegeben, dass sie nicht warten wollte und dass deswegen dann Dominic Thiem rausgeschickt worden ist. Er hatte sich gestern relativ erzürnt gezeigt, hatte gesagt, Leute, ich bin kein Junior. Hinterher hat er gesagt, und selbst wenn ich ein Junior wäre, wäre das trotzdem respektlos mir gegenüber. Das hat gestern ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Ich habe mich auch gewundert über die Geschichte an sich. Ich mache im Moment erstmal Serena Williams keinen Vorwurf, sondern eher den Organisatoren, die nicht sagen konnten, hier Serena, wir müssen noch ein paar Minuten warten.
Eben, es ist eine Geschichte, wo sich nach und nach die Puzzleteile zusammensetzen, aber niemand scheint komplett zu wissen, was hier genau passiert ist. Wäre jetzt ein größerer Vorfall, dann würden wir jetzt in 3 Jahren eine Oral History von irgendeiner amerikanischen Webseite dazu angeboten bekommen, von 20 Leuten, die ihre Version der Geschichte erzählen. Im Endeffekt ist es natürlich ein bisschen was ich glaube, Jannik Schneider hat das Wort Lappalie benutzt. Im Endeffekt ist es eine Lappalie. Es hat an ein bisschen Feuer gewonnen wegen den Beteiligten, eben weil Serena beteiligt war, weil Thiem sich relativ klar gestellt hat, nachdem er in Rom schon schon gezeigt hat, hey, ich kann auch fluchen, hat er das hier dann wiederum gemacht. Es ist zumindest eine unglückliche Situation. Er hat sich dann ja heute auch in dem Eurosport-Interview relativ klar dazu geäußert und wie er die Sache gesehen hat. Er hat Schuld eher bei Serena gesehen. Andere Sachen, die man gelesen hat, waren es eben wirklich eher die Organisatoren, die es nicht so richtig hinbekommen haben. Es ist zumindest eine unglückliche Situation und wahrscheinlich hätte Serena zumindest besser gebrieft sein müssen, dass es erstmal nicht möglich ist, für die nächsten paar Minuten eine Pressekonferenz zu machen. Und wer das Ganze nachlesen will, wie gesagt, Jannik Schneider, tennismagazin.de, hat es nochmal aufgearbeitet.
Das Tennismagazin, von dem ihr auch jeden Tag ein Magazin gewinnen könnt, das aktuelle Magazin. Die Gewinnspielfrage für morgen lautet: Wie lange genau dauert das auf die Minute? Dauert das Match zwischen Alexander Zverev und Fabio Fognini? Schreibt uns die Antwort auf Facebook bzw. auf Twitter und dann könnt ihr mit etwas Glück, wenn ihr am nächsten dran seid, beziehungsweise wenn ihr die Minutenzahl oder die Stundenzahl richtig habt, gewinnt ihr die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins. Bei den Australian Open hatten wir eine ähnliche Frage und die wurde damals auf die Minute genau beantwortet. Also auch das ist möglich. Eine Geschichte haben wir noch, nämlich aus dem Herrendoppel. Da haben heute Kevin Krawitz und Andreas Mies die an 4 gesetzten Oliver Marach und Mate Pavic mit 5-7, 6-3 und 7-5 besiegt. Oliver Marach und Mate Pavic, die sich nach diesem Turnier trennen, weil Pavic dann mit Bruno Soares zusammenspielen wird, weil sich Bruno Soares und Jamie Murray jetzt getrennt haben. Jamie Murray wird dann mit Nils Kapski zusammenspielen, also so ein bisschen aufgemischt das ganze Doppelfeld. Aber Kevin Krawitz und Andreas Mies haben alles draus gemacht. Bei 5-5 im dritten Satz hat Andreas Mies 2 so unglaubliche Return-Winner geschlagen, die dann zum Break geführt haben und dann konnten sie ausservieren. 7-5 stehen jetzt im Viertelfinale, treffen auf Dusan Lajovic und Janko Tipsarevic. Und das Doppel, das Herren-Doppel ist so ein bisschen schon aufgebrochen, weil Lukas Kubot, Marcelo Melo sind ausgeschieden, Soares und Murray sind schon ausgeschieden. Die Höchstgesetzten sind jetzt noch Juan Sebastian Cabal und Robert Farah, die sind in der oberen Hälfte. Und Krawitz und Mies sind in der unteren Hälfte mit Lajovic und Tipsarevic. Und das andere Spiel, das andere Viertelfinale sind Pella Schwarzmann gegen Roger und Tikau. Also vielleicht geht sogar noch was für die beiden.
Ist möglich. Ich würde sagen, Vincent Cabal und Farah schon die Favoriten. Sind einfach ein sehr gutes Sandplatz-Doppel und Roger und Tikau sollten nicht unterschätzt werden. Und bei einer Kombination wie Lajovic-Tipsarevic auf jeden Fall eher Einzelspieler, da weiß man halt nie. Das sind so Doppel, die können auf einmal aus dem Nichts kommen und so ein Turnier gewinnen oder das Finale erreichen. Aber es ist immer auch möglich, wenn sie auf ein wirklich gutes, eingespieltes Doppel treffen, wie Krawitz und Mies es auf jeden Fall sind, dass sie da rausgehen. Aber ich würde dir zustimmen, dass das unter Umständen die bisher größte Chance, also sicherlich die größte Chance ihrer Karriere und unter Umständen einer größten Chancen ihrer Karriere ist. Denn so bricht ein Doppelfeld nicht häufig bei einem Grand-Slam-Turnier auf.
Krawitz und Mies, es ist schon der größte Erfolg ihrer Karriere, weil dafür haben sie jetzt schon über 300 Punkte gesammelt. Und bisher lang stand ja nur der Turniersieg dort in New York als ATP-Turniersieg. Und von daher ist das bislang schon der größte Erfolg, rein punktetechnisch und auch rein preisgeldtechnisch. Und jetzt, wie gesagt, es ist noch eine Chance da und die beiden spielen wirklich gut zusammen und haben mit Marach Pavic jetzt wirklich ein exzellentes Doppel rausgenommen aus diesem Turnier. Und wir werden es natürlich in den nächsten Tagen dann nochmal beobachten. Lukas Kubot und Marcelo Melo sind gegen die Franzosen Jérémy Chardy und Fabrice Martin ausgeschieden in 3 Sätzen. Die Bryan-Brüder sind auch ausgeschieden in der letzten Runde. Die haben gegen Roger und Tikau verloren und Rowan Bopanna und Marius Kopila haben gegen Lajovic und Tipsarevic verloren. Ganz unten Guido Pella und Diego Schwartzmann im Moment, die gegen Grégoire Barré und Quentin Ali, Entschuldigung, gespielt haben. Das ist das Doppelviertelfinale. Das waren unsere Herren-Nachrichten. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Damen sprechen, weil die haben heute 4 Viertelfinals oder 4 Viertelfinalistinnen ermittelt. 4 Achtelfinals sind gespielt worden und darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Tour de Jour, unserem Daily zu den French Open von Chip and Charge.
Triple Double, der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid ab 179 € im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten Wettkampf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Damen haben heute 4 Viertelfinalistinnen ermittelt. Sie heißen Sloane Stephens, Joe Konter, Markéta Vondrousova und Petra Martic. Das sind 4 Namen, von denen man vielleicht 2 sich gedacht hätte, ja, das könnte schon so sein. Markéta Vondrousova war oft auf vielen Zetteln so ein bisschen als Dark Horse und Petra Martic, ja, da wusste man, dass sie gut spielt. Ob sie jetzt so unbedingt das Viertelfinale erreichen würde, damit haben nicht viele gerechnet. Petra Martic hatte heute Morgen gleich den ersten Auftritt auf dem Châtrier gegen Kaya Kanepi. Und es war ein sehr, sehr zähes Match. Es hat über 2 Stunden gedauert. Aber Martic zieht in ihrem 5. Versuch zum ersten Mal in ein Viertelfinale bei einem Grand Slam ein. 5-7, 6-2, 6-4 hat sie Kaya Kanepi, eine absolute Grand Slam-Spezialistin, die vorher schon 6-mal das Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht hatte, geschlagen und tritt und hat jetzt quasi ihren größten Karriereerfolg und trifft auf Markéta Vondrousova. Und dieses Spiel hat es erst vor ein paar Wochen gegeben in Istanbul. Petra Martic aber durch mit einem Dreisatzsieg gegen Kaya Kanepi. Was für ein Tag für Petra Martic.
Ja, ein bisschen komisches Match. Erster Satz war eigentlich ziemlich gut. Da hat man die Stärke von beiden Spielerinnen gesehen. Eben all die Variabilität, die Martic besitzt, von ihren Spin- und Slice-Bällen hin zu der Art, wie sie die Bälle platzieren kann, und Kanepi, die halt unglaubliche Power mitbringt. Das hat dann Kanepi für sich entschieden, ist dann auch recht schnell 2-0 in Führung gegangen im zweiten Satz. Dann hat Martic 6 Spiele in Folge gewonnen, dann ist Kanepi wieder 2-0 in Führung gegangen im dritten Satz. Hat Kanepi wieder ein paar Spiele in Folge gewonnen, haben die Breaks getauscht und am Ende war es dann Martic, nachdem sie selber einige Breakbälle in einer engen Situation abwehrte. Ich glaube, deren 3-3 oder 4-3. Und dann hat sie das Match noch relativ schnell an sich gerissen am Ende. Hat dann selber im Interview gesagt, nee, das war jetzt nicht die höchste Qualität hier. Ich bin einfach froh, dass ich durch bin. Und man merkte bei beiden, vor allem bei Martic, die Nerven im dritten Satz. Man merkte auch, Kanepi war einfach ein bisschen platt. Die spielt im Moment einfach nicht so regulär auf hohem Niveau und sie ist Grand-Slam-Expertin, aber eben im Moment nicht direkt eine Tour-Expertin, und Martic hatte da ein paar Vorteile von der Matchhärte und von der Fitness her und hätte sie trotzdem fast nicht genutzt, hat es dann aber am Ende gemacht, war wie gesagt sehr froh. Ein Viertelfinale war definitiv auch mal angesagt oder war zumindest verdient für den bisherigen Karriereverlauf, und jetzt wird es natürlich wirklich sehr interessant, weil sie auf Markéta Vondrousova trifft. Die hatte heute ein 6-2, 6-0 gegen Sevastova, hätte ehrlich gesagt auch ein 6-0, 6-0 sein können, war ein überragendes Match von Vondrousova. Sevastova wirkte noch ein bisschen platt nach ihrem letzten Match gegen Elise Mertens. Aber Vondrousova hat das unglaublich klug gemacht, hat sehr viel hohe Linkshänderinnen, Topspin-Vorhände in die Rückhand von Sevastova reingespielt, hat, keine Ahnung, locker 15 bis 20 Fehler aus der Seite rausbekommen, wieder ein paar Stopbälle drin gehabt, hat ja so was von variables Tennis zwischendrin gespielt, und das war so souverän, so locker. Ihre Bilanz steht 0-4 gegen Petra Martic. Aber ich denke, sie hat eine ziemlich gute Chance, hier ihren ersten Sieg gegen Martic zu schaffen. Vor allem, wenn Martic nochmal so nervös sein sollte, wie sie es heute gegen Kanepi war.
Martic, von der haben wir schon ein bisschen länger gedacht, dass sie irgendwann mal fällig wäre für einen Durchbruch. Sie hat jetzt ja wirklich eine exzellente Sandplatzsaison gespielt. Hatte in Charleston das Halbfinale erreicht. Charleston ist so ein bisschen mal der Anfang der Sandplatzsaison. Hat dann in Istanbul das Turnier gewonnen im Finale gegen Markéta Vondrousova, wo sie vorher unter anderem dann auch Margarita Gasparian und Kristina Mladenovic besiegt hatte. Dann in Madrid hatte sie das Viertelfinale erreicht. Also die Sandplatzsaison bislang war exzellent für Petra Martic. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie war immer so diese eine Stufe drunter. Man wartet so ein bisschen auf den Durchbruch, aber der kommt einfach nicht. Und das könnte halt jetzt der große Durchbruch von Petra Martic sein. Dann im schon biblischen Alter, wie wir jetzt in diesem Draw feststellen, von 28 Jahren.
Es ist also für sie sicherlich die ganz große Chance. Wenn man sich anschaut, wie Vondrousova hier spielt, da muss man fast davon ausgehen, dass sie noch mehrere Male in ihrer Karriere mindestens in ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier einziehen wird, wahrscheinlich sogar es 1-2 Schritte noch weiter schaffen wird. Da bin ich mir nicht sicher, ob das Martic gelingen wird, denn Martic war schon immer eine unglaublich stylische, technisch feine Spielerin, die aber immer zurückgehalten wurde von Verletzungen, von Nerven, von anderen Sachen, über die sie einfach in ihrer Art, Tennis zu spielen, gestolpert ist. Es hat immer irgendwas nicht gepasst. Und hier passt es eigentlich perfekt. Klar, Wondrouschewa ist in sehr guter Form, aber sie hat die 4-0-Bilanz gegen Wondrouschewa und sie kriegt hier wirklich die goldene Chance auf ein Halbfinale. Es ist ein bisschen wie bei Magdalena Rybarikova. Die hatte sich das auch verdient. Die war immer eine fantastische Spielerin auf schnelleren Belegen gewesen, hat dann das Wimbledon-Halbfinale sich geholt, hat dem seither gute, aber nicht überragende Resultate folgen lassen. Also möglich, dass es hier so mit Martic läuft, aber auch gut möglich, dass Wondrouschewa einfach sagt, ja, danke schön. Nächste Stufe, ich gehe schnell an dir vorbei und stelle mich schon im Halbfinale.
Petra Martic, und du hast es jetzt gerade erwähnt, wird auf Markéta Vondroušová treffen. Die hat heute, und das hast du auch schon erzählt, gegen Anastasia Sevastova einfach ganz, ganz klar gewonnen. Markéta Vondroušová, auch für die ist das der Durchbruch, halt ein paar Jahre früher. Und wir können uns wieder auf eine Tschechin einstellen, die in den nächsten Jahren mit in den Top Ten dabei sein wird. Das fast sicher können wir das irgendwie so schon sagen, oder?
Aber wenn sie das Niveau wie hier bei dem Turnier und in den letzten Wochen spielt, dann ist sie eine Top-10-Spielerin. Sie tritt hier auf wie eine Top-10-Spielerin, ist wahrscheinlich bisher die beste Spielerin im Turnier gewesen, wenn man einfach alle Matches so nimmt. Sie hat noch nicht die ganz große Konkurrenz natürlich gehabt, also Suárez, Navarro, Sevastova sind sehr gute Spielerinnen, aber sie hat jetzt noch nicht den riesigen Namen aus dem Weg geräumt, aber sie spielt, als sei sie selber ein riesiger Name, das ist es halt. Und es ist schon erstaunlich, was sie in den letzten Monaten geschafft hat. Wir hatten unsere regulären Sendung ziemlich häufig vor 2 Jahren über sie gesprochen, da hat sie mit 17 den Durchbruch geschafft, letztes Jahr hat es ein bisschen gestockt, in diesem Jahr hat sie aber sowas von Schwung genommen, dass ja wir nicht völlig überrascht sein dürfen, wenn sie uns hier Jelena Ostapenko gibt.
Ja, das wäre mal wieder die Bold Prediction von Philipp. Aber wie gesagt, wir hatten schon bei der Auslosungsvorschau, hatten wir da schon immer so einen kleinen Haken dran.
Ich glaube, wir hatten sie beide ins Halbfinale
gesetzt. Ja, genau. Wir hatten,
wenn ich nicht falsch liege. Und jetzt mal ganz ehrlich, sie hat gegen Simona Halep in Rom gewonnen und Halep war ein bisschen angeschlagen, was war jetzt nicht das Ding. Sie hat alle Mittel, um Martic quasi auf dieselbe Art zu spiegeln, wie sie es gegen Suárez Navarro gemacht hat und da müsste man eben gucken, ob sie das Halbfinale gewinnen kann.
Auf jeden Fall steht sie jetzt erstmal im Viertelfinale und trifft auf Petra Martic. Das werden wir übermorgen sehen. Übermorgen werden wir auch das Match zwischen Sloane Stephens und Joe Konta sehen. Und Joe Konta hat ein erstaunliches Comeback hier in den letzten Wochen und Monaten gegeben. Und man möchte meinen, dass sie nie was anderes in ihrem Leben gemacht hätte, als auf Sand zu spielen. Sie hat heute gegen Donna Bekic mit 6-2 und 6-4 gewonnen. Und ich bin ehrlich, ich habe mit einem viel engeren Ergebnis gerechnet. Ich habe gedacht, dass Donna Bekic das alles sehr gut meistern wird können und dass sie Joe Konta einen echten Kampf wird anbieten können. Aber Konta hat das so routiniert, so selbstbewusst, so souverän gemacht heute. Das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab. Was ist mit Joe Konta im Moment los? Man fragt sich da und steht da und denkt sich, ja, wo hat sie das die letzten 1,5 Jahre gelassen?
Fragt sie sich wahrscheinlich auch. Ja. Aber in der Art, wie sie die eigene Karriere erzählt und moderiert, wird sie uns vermutlich bei der nächsten Gelegenheit sagen, hey, ich musste einfach meinen Radar wieder neu einstellen. Ich musste noch ein paar Sachen meinem Spiel hinzufügen. Das hat mein Selbstbewusstsein wieder steigen lassen und so weiter und so fort. Das hat sie halt immer in ihren Pressekonferenzen berichtet. Und es war wieder ein erstaunlicher Auftritt. Dominant vom Aufschlag her gegen Vekic. Da müssen wir sagen, Vekic hat nicht sonderlich gut gespielt, aber konnte vom Aufschlag her sehr gut gespielt, hat vom Aufschlag her dominiert. Was hier jetzt eben auffiel, war, ja, sie war schon immer in der Lage, wirklich eine sehr gute Cross-Vorhand primär zu spielen. Mit der hat sie Vekic weggedrückt, aber was man immer mehr bei ihr sieht, sie ist in der Lage, ein klein bisschen Variabilität in ihr Spiel zu bauen. Sie ist wirklich eher eine eintönige Spielerin, wer sie noch nicht so häufig hat spielen sehen. Sie hat so ein bisschen was von Andrea Petkovic, das heißt, sie ist wirklich gut darin, Crossbälle zu spielen, aber tut sich manchmal schwer, so aus dieser mechanischen Spielweise rauszukommen. Es wird aber besser. Man sieht, da hat sie ein paar Sachen zumindest dazu getan. Unter anderem einen recht guten Stopball. Und der hat ja heute auch gegen Vekic geholfen. Vekic, haben wir schon ein paar Mal angesprochen, ist nicht diejenige, die sich so gerne bewegt oder die nicht die absolut herausragende Beinarbeit hat. Und das hat Konta heute für sich genutzt. Mit so einem kleinen Sieg hätte ich auch nicht gerechnet. Und das Interessante ist, gegen ihre nächste Gegnerin hat sie eine erstaunlich gute Bilanz.
Und die nächste Gegnerin ist Sloane Stephens. Sloane Stephens hat sich heute durchgesetzt gegen Garbiñe Muguruza. 6-4, 6-3. Und Sloane Stephens ist sie schon wieder in dieser 2018er Finalform?
Glaube ich noch nicht.
Ich auch noch nicht.
Es war heute, das Match ging so ein bisschen unter, weil es zum Ende von Wawrinka gegen Tsitsipas begonnen hat und dann ungefähr eine halbe Stunde danach zu Ende gegangen ist. Muguruza am Anfang davon geeilt, die ersten 4-5 Spiele einfach besser gewesen, und als Stevens ihre Nerven überwunden hatte, ist ein klassisches Stevens-Match draus gemacht. Sie war in der Lage, die Crossbälle von Muguruza einfach aufzuessen, entweder indem sie hohe, harte Vorhände zurückgespielt hat bei der Vorhand, oder die Rückhand hat sie dann einfach die Linie entlang gekontert, und nachher hat sie einfach mehr Wucht in ihren Schlägen drin gehabt, und Muguruza hat wie so häufig keinen Plan B gefunden, hat dann auch zum Ende ein paar eher vermeidbare Fehler gemacht, gerade bei den Drive-Schlägen, also wenn sie ans Netz gekommen ist, die direkt aus der Luft genommen hat, da waren ein paar bittere Fehler für sie da drin, und sie wird sich, glaube ich, sehr ärgern über die Niederlage. Sie hätte vermutlich eine gute Chance gehabt, gegen Konter hier weiterzukommen, aber Stevens war dann doch recht souverän, ohne aber wirklich Leistungshöhen erklimmen zu müssen.
Sloane Stephens hat mich 2017 bei den US Open, gut, ein anderes Turnier, aber mehr beeindruckt in den ersten Runden als hier. Das muss ich dann auch tatsächlich dazu sagen. Und ich würde im Moment, würde ich sagen, das Ganze ist eine 50-50-Nummer zwischen Joe Konter und Sloane Stephens. Alleine, weil Joe Konter auf mich in den letzten Tagen hier den noch beeindruckenderen Eindruck gemacht hat.
Vor allem, sie hat zweimal in diesem Jahr gegen Stephens gewonnen. Würde man nicht unbedingt denken. Man würde denken, hey, Stephens hat genau die Art von Tennis, um sich mit Konter erfolgreich anzulegen, aber auf der anderen Seite, Konter kann natürlich Ballwechsel recht schnell beenden, und Stephens wird umso stärker, umso länger man sich mit ihr in Ballwechsel verstrickt, und Konter ist dahingehend eine absolute No-Nonsense-Spielerin, indem sie halt einfach sagt, nee, ich mache jetzt hier nicht mit dir einen ewig Ballwechsel, ich beende ihn jetzt einfach mal, auch wenn es schief gehen mag, und das hilft ihr, denke ich, gegen Stephens, und sie hat in Rom gegen Stephens gewonnen, hatte vorhin Brisbane gegen Stephens gewonnen, trotzdem halt ist so eine 50-50-Angelegenheit, weil Stephens für mich immer noch die bessere Sandplatzspielerin ist, eigentlich in dem Matchup auch ein paar Vorteile haben sollte, wenn es eben über diese längeren Ballwechsel geht, aber vielleicht kann Konter über den Aufschlag kommend hier nochmal es schaffen, Stephens zu besiegen. Man hat sie auf einmal eine Chance, bei den French Open das Finale zu erreichen, wo sie hier vor diesem Jahr noch nicht einmal ein Match gewonnen hat.
Das wäre tatsächlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir sind im Damendoppel noch gar nicht so weit. Also haben vier Damendoppel das Viertelfinale erreicht, unter anderem Temea Babos und Kristina Mladenovic. Die haben heute gegen Annalena Friedsam und Laura Siegemund gewonnen, in 3 Sätzen, nachdem sie den ersten verloren hatten. Babos und Mladenovic pflügen so ein bisschen wieder durchs Feld. Ihre Viertelfinalgegnerinnen stehen noch nicht fest. Es könnten zum Beispiel Viktoria Azarenka und Ashleigh Barty werden. Wer ausgeschieden ist hier bei den Damen, das ist das an 1 gesetzte Doppel Krejcikova und Siniakova. Die haben nämlich gegen Kitchenok Spears verloren. Die haben heute wiederum gegen Kirsten Flipkins und Johanna Larsson verloren. Dazu sind noch Ludmila Kitchenok und Jelena Ostapenko im Viertelfinale. Und Yingying Duan und Zai Zai Zeng sind im Viertelfinale. Die anderen 4 Viertelfinalisten stehen noch nicht fest. Unter anderem Elise Mertens, Arina Sabalenka sind noch im Turnier, Sam Stoja, Zhang Zhuai und Viktoria Azarenka, Ashleigh Barty. Das ist noch relativ prominent besetzt, das Damendoppel.
Vor allem Azarenka, Barty hatten ja viele Erfolge in diesem Jahr, hatten unter anderem in Rom gewonnen und dazu Mertens, Sabalenka, die den Sunshine Swing gewonnen haben, die sowohl in Miami als auch Indian Wells die Siegerinnen waren. Also da gehören eigentlich die besten Doppels mit in diesem Jahr dazu, eben mit der Ausnahme von Krejcikova und Siniakova, die in der allerersten Runde ausgeschieden sind, sind das schon so ein bisschen die Top-Doppel, die wir in diesem Jahr gesehen haben, vor allem auch weil Stoza, Zheng hier ja auch noch dabei sind. Also ich würde sagen, auch wenn hier nicht mehr ganz so viele gesetzt Spielerinnen dabei sind hier schon mit die besten Doppel des Jahres im Wettbewerb.
Das ist das Damen-Doppel. Auch da werden wir dann in den nächsten Tagen noch einen größeren Blick drauf werfen. Jetzt lass uns nochmal über das Order of Play von morgen gucken. Für Fans des deutschen Tennis, für Fans von Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev könnte das morgen eine knifflige Geschichte werden, auch wenn Kei Nishikori und Benoit Paire das vielleicht so ein bisschen auflockern jetzt morgen. Auf dem Court Philippe Chatrier werden Sofia Kenin und Ashleigh Barty eröffnet, danach Djokovic gegen Struff, dann Dominic Thiem gegen Gael Monfils und am Ende Simona Halep und Iga Swiatek. Das ist ein toller Tag für den Philippe Chatrier, finde ich.
Ja, man kann vor allem auf die Matches sehr gespannt sein. Kenin Barty, da dürfte Barty schon die Favoritin sein, ähnliches bei Djokovic Struff. Da wird wohl alles von der Fitness von Struff abhängen. Thiem Monfils, da freue ich mich wirklich drauf. Thiem, wie gesagt, bisher die Duelle recht klar gegen Monfils gewonnen, aber Monfils ist hier so konzentriert unterwegs, das könnte Spaß machen. Und Halep, Świątek, das hängt wahrscheinlich alles von Świątek ab. Ist sie nervös, dann wird Halep das ganz locker und leicht überstehen. Wenn nicht, dann hat sie das Spiel, um Halep zumindest zu beschäftigen.
Morgen dann auf dem Suzanne Long Lane, Katerina Siniakova gegen Madison Keys, dann nicht vor 12 Uhr das Ende von Nishikori gegen Peer, danach Fonini gegen Zverev, Khachanov gegen Del Potro und Anisimova gegen Bolzova am Ende. Khachanov, Del Potro und Fonini, Zverev vor Anisimova und Bolzova. Die beiden können bis nachmittags noch irgendwas anderes machen. Bis spät nachmittags.
Es wird wahrscheinlich auch kein Zufall sein, dass sie als Letzte drauf gesetzt sind, denn die beiden werden unter Garantie verschoben werden, wenn die Herren-Matches zu lang dauern. Das dürfte der Grund gewesen sein, dass sie hier als Vierte angesetzt worden sind. Und man kann sehr gespannt auf die Herren-Duelle sein. Von Nini Zverev, wir hatten es schon gefragt in der Frage, wie lange dauert's? Und vor allem wird jetzt sehr interessant, wer gewinnt. Ganz, ganz viel, denke ich, hängt wirklich vom Aufschlag von Zverev ab. Wenn er viel über den zweiten Aufschlag muss, dann könnte das eine sehr wackelige Angelegenheit werden, weil Fonini einfach ein so guter Return-Spieler ist. Wenn der erste Aufschlag aber mit einer guten Quote reinkommt, sagen wir mal alles von also 60-62% plus, dann kann er das sicherlich offen gestalten. Und dann können wir uns auf was freuen. Und Khachanov, Del Potro, da wird auf jeden Fall der Ball verdroschen werden. Am Ende gewinnt vermutlich Del Potro. Ansonsten wäre es für Khachanov schon ein großer Grand-Slam-Sieg, wenn er das schaffen würde.
Das wäre auf jeden Fall ein großer Grand-Slam-Sieg für Karen Khachanov. Wir werden morgen natürlich darüber berichten in unserer neuen Ausgabe von Tous les Jours, unserem Daily von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir haben ganz viele neue Follower auf Twitter. Vielen, vielen Dank dafür, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört. Wir machen immer zu den Grand Slams Dailies, beziehungsweise auch sind dann den ganzen Tag beziehungsweise die ganze Nacht bei den Grand Slam Turnieren unterwegs. Folgt uns auf Facebook auch noch, facebook.com/chipandcharge. Und dann hören wir uns morgen wieder. Und wenn ihr dann noch eine tolle Bewertung, Rezension auf iTunes bringen könntet, dann wären wir die glücklichsten Menschen der Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tous les Jours. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.